Ich möchte mit euch lesen in Johannes 3, zunächst Vers 14 bis 18. Mein Vortrag heißt ja, das Schicksal der Verlorenen, das ist mein Einstieg heute Abend zu diesen Vorträgen. Johannes 3, Vers 14. Und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen seines eingeborenen Sohnes. Natürlich lieben wir diese Verse. Natürlich haben wir den Vers irgendwo im Gang aufgehängt oder auf der Klotür und so weiter. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber vielleicht fällt uns das nicht auf, dass dieser Vers eine ganz starke Kehrseite hat, wovon er eigentlich spricht. Er spricht nämlich von der Verlorenheit des Menschen. Dieser Vers sagt doch, dass wenn Menschen Jesus nicht haben, was ist denn dann? Dann sind sie verloren. Und wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und so hat Jesus an vielen Stellen nicht nur von der Errettung gesprochen, sondern ganz klar, dass der Mensch verloren ist. Nicht nur, dass er verloren geht, sondern dass er verloren ist. Und nun wollen wir die Frage stellen, ja, in welchem Sinn ist der Mensch verloren? Sicherlich sind viele Menschen verloren in Orientierungslosigkeit, in falschen Lebenszielen und so weiter. Aber diese Verse sprechen von der absoluten Verlorenheit des Menschen, von der Verdammnis. Manchmal denken wir von den ungläubigen Menschen, dass sie einfach nicht errettet sind. Aber das Neue Testament ist außerordentlich deutlich, dass es nur zwei mögliche Bestimmungsorte für uns Menschen gibt. Ewige Errettung, ewige Glückseligkeit oder ewige Verdammnis. Und wir wollen uns fragen, was heißt es nun, in diesem Sinn verloren zu sein? Um diese Verlorenheit zu beschreiben, benutzt Jesus ganz eindrucksvolle Bilder. Und auch wenn diese Aussagen und diese Bilder jetzt nicht buchstäblich zu nehmen sind, so stellen diese Bilder doch eine ganz schreckliche Wirklichkeit dar. Ich lese einige Verse vor aus den Evangelien. Matthäus 8, Vers 12 zunächst. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 13, Vers 41. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Matthäus 13, Vers 50. Er wird sie in den Feuerofen werfen, und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 22, Vers 13. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände und die Füße und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 24, Vers 51. Und er wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Matthäus 25, Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Und Lukas 13, Vers 28. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und Matthäus 25, Vers 46. Und diese werden hinausgehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. So ein wiederkehrender Ausdruck ist das Weinen und das Zähneknirschen. Und wovon spricht dieses Weinen und dieses Zähneknirschen? Ich weiß nicht, ob wir jemals Menschen in einem solchen Zustand gesehen haben, aber wir haben in der Bibel ein Beispiel von Menschen, die mit den Zähnen knirschen. Und zwar Apostelgeschichte 7, gerade die Stelle vor der, die der Mike vorgelesen hat, Vers 54, da heißt es: Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und das ist hier keine Beschreibung einer geschlossenen Anstalt der Psychiatrie, sondern das ist der Hohe Rat in Jerusalem. Alles fein distinguierte Männer mit guter Bildung, gewählter Ausdrucksweise, die die Begrüßungen auf den Plätzen liebten, die die Betitelungen liebten und die eine sehr, sehr gebildete und feine Männer waren. Was brachte sie so außer Rand und Band, dass sie mit den Zähnen knirschten und sich die Ohren zuhielten und schrien? Muss man sich mal vorstellen, die Ohren zuhalten, Zähne knirschen und schreien. Was war es? Ihre Herzen waren durchbohrt. Der Heilige Geist hat durch Stephanus zu ihnen gesprochen und sie der Sünde überführt. Und diese Männer wussten genau, der hat recht. Ihr Gewissen schrie laut und sagt, ja, das ist so, du hast gesündigt. Aber ihr Stolz, sie waren nicht bereit, Buße zu tun, sie waren nicht bereit, die Knie zu beugen, sie waren nicht bereit zuzugeben, dass sie den Messias gekreuzigt haben. Und auf der anderen Seite diese überführende Stimme, auf der anderen Seite das nicht Buße tun können, das sich nicht beugen können. Und das verursachte so einen Schmerz, dass sie jede Haltung und jede Kontenance vergaßen und sich die Ohren zuhielten und die Zähne knirschten und schrien. Ja, weinen und Zähne knirschen. Leute, die von der Sünde überführt sind, Menschen, die die Wahrheit über Leben sehen. Das Gewissen schreit laut, aber sie können sich nicht beugen. Sie können sich nicht beugen, sie können nicht Buße tun. Damals, die konnten Stephanus steinigen, die konnten die Stimme, die sie mahnte, die konnten sie auslöschen. Aber Jesus beschreibt den Zustand der Verlorenen. Sie sind in einer Situation, wo sie das nicht mehr können. Das Gewissen ist dauernd angeklagt. Und wenn diese hohen Priester und diese feinen Herren hier nicht Buße getan haben, dann sind sie jetzt in einem Dauerzustand, wie sie dort für kurze Zeit waren in dem Synedrium, als Stephanus gesprochen hat. Dann ist ihr Herz überführt und sie können nicht mehr Buße tun. Und sie knirschen mit den Zähnen. Weinen und Zähne knirschen. Weinen und Zähneknirschen in diesen Stellen, die wir gelesen haben, ist auch ein Ausdruck der Enttäuschung. Wir haben wiederholt gelesen, sie finden sich hinausgeworfen. Aber die Söhne des Reiches drinnen und Abraham und Isaak und Jakob und sie sehen da drinnen im Licht, das wäre mein Platz gewesen in dieser Freude. Und sie sehen sich draußen hinausgeworfen, in der Finsternis, ausgeschlossen von jeder Freude. Ausgeschlossen von der Freude und sie sehen, die Freude, die war für mich bereitet und ich habe sie nicht angenommen. Und sie weinen und knirschen mit den Zähnen. Weinen und Zähne knirschen, ein Ausdruck auch der Schande, hinausgeworfen oder Das andere Beispiel vom Fischernetz. Ja, es sortiert aus und die Faulen, die schmeißt er wieder weg, die schmeißt er zurück. Ja, und der mit dem unpassenden Kleid in Matthäus 22, er ist bei der Hochzeitsgesellschaft, das kein Kleid passt nicht, er wird hinausgeworfen in die Finsternis. Was für eine Schmach vor allen Leuten. Das ist die Hochzeitsgesellschaft und einer, der passt nicht herein. Die Knechte schnappen ihn, alle schauen, den schmeißen wir raus. Was für eine Schande, was für eine Schmach. Oder der unnütze Knecht in Matthäus 25. Ja, es wird offensichtlich bei der Abrechnung, alle haben bringen ihres Erwirtschaftetes, der hat nichts. Ja, bindet ihn an Händen und Füßen. Ja, dein Tauge nichts, schmeißt ihn hinaus in die Finsternis zu den Heuchler. Meinen und Zähne knirschen als Folge der Schmach. Es ist eine nie endende Qual, die Jesus hier beschreibt. Markus 9, Vers 45. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jesus verwendet hier das Wort Gehenna, was mit Hölle übersetzt ist. Das ist die griechische Form des hebräischen Hinnom. Das Tal Hinnom war eine Art Biomüllhaufen südwestlich von Jerusalem zur Zeit von Jesus. Aber der Ort hat eine sehr düstere und schreckliche Geschichte. In diesem Tal wurden nämlich früher Kinder dem Moloch geopfert. Wir lesen in 2. Chroniker 28, Vers 3. Und er, das ist Ahas, war es, der im Tal Ben-Hinnom Rauchopfer darbrachte und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach den Gräuel der Nationen. Ahas hat eine alte heidnische Religion wieder aufleben lassen in diesem Tal und dort in diesem Tal waren früher, vor Israel dort war, regelmäßig andauernd Kinder verbrannt und geopfert worden. Jeremia prophezeit in Jeremia 7,32: Tage kommen, da wird man nicht mehr sagen Tophet noch Tal Ben Hinnom, sondern Tal des Schlachtens. Und die Leichen des Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Und wie gesagt, später wurde dieses Tal dazu benutzt, die Häute und die Eingeweide und diese Dinge der Opfertiere, die man im Tempel geopfert hat, nicht verwenden konnte, die abgezogen werden mussten, diese Tiere da draußen zu verbrennen. Die Reste der Opfertiere waren dort. Und vielleicht hat Jesus in Anspielung zu der Weissagung von Jeremia diesen Ort hergenommen als Synonym für die ewige Verdammnis der Gottlosen. Jesus wollte durch den Gebrauch dieses Wortes die größtmögliche Abschreckung vermitteln. Er sagt, behindert sein, ein Bein verlieren, Augen verlieren, ist überhaupt nichts im Vergleich dazu, zu diesem Ort zu kommen. Das ist viel besser. Ein Mühlstein um den Hals gebunden bekommen und ins tiefste Meer versenkt werden, ist nichts im Vergleich zu diesem Ort. Ein Ort ewiger Verwesung, wo der Wurm nicht stirbt. Der Wurm der Verwesung fand buchstäblich in Tal Hinnom seine Nahrung. Immerwährende Verwesung, Unreinheit. Jesaja 66, Vers 24, da heißt es, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Vielleicht hatten wir schon einmal eine tote Maus im Dachboden oder vielleicht haben wir schon irgendwo einmal ein totes Tier im Wald gesehen. Und man hat das Tier gesehen und oh, ist das grausig, stinkt, oh, ist das grausig. Verwesung ist etwas Schreckliches. Ist wirklich grausig. Eklig in Deutschland, oder? Bei uns in Österreich ist es grausig. Aber man graut einem davon. Die Hölle ist überhaupt nichts Cooles. Das ist etwas Abscheuliches, etwas Furchtbares, etwas Ekliges, Verwesung, wo der Wurm nicht stirbt, wo jedem graut davor. Ein Ort des unauslöschlichen Feuers. Unauslöschlich, nicht niederzuhalten, die Flamme, betont das ungehemmte, ungehinderte, fortdauernde Brennen. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten eine Bombe erfunden, die war ganz schlimm. Die Napalmbomben, die waren voll mit Phosphor und irgendeine Verbindung, ich weiß nicht, was alles drin war. Auf jeden Fall heftete sich das Zeug fest und brannte und war nicht zu löschen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einmal gelesen hat, wie sie Dresden bombardiert haben, aber die haben flächendeckend, so in einem Netz mit Napalm, mit Phosphorbomben, Dresden bombardiert. Es war im Februar, es hatte ungefähr 15 Grad minus und der Asphalt hat gebrodelt, gekocht. So heiß war es in der Stadt und Menschen sind am lebendigen Leib verbrannt. Das Phosphor, sobald er sich festsetzt, der brennt und man kann sich in Schnee werfen, es löscht nicht, es brennt. Und wenn Jesus von dem unauslöschlichen Feuer spricht, dann denke ich immer wieder an diese Napalmbomben, die man immer wieder eingesetzt hat, auch im Krieg. Ein unvorstellbarer Schrecken. Unvorstellbarer Schrecken und Angst und Qual. So, was Jesus macht, ist, er verwendet die stärkstmögliche Sprache, die es gibt, um vor der Verdammnis zu warnen und vor dem Schrecken zu warnen. Offenbarung 20. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wem jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und dieser Feuersee brennt mit Feuer und Schwefel, heißt es einige Verse vorher. Ich war vor einigen Jahren zu einer Podiumsdiskussion eingeladen in Saalfelden im Salzburger Land. Der Hintergrund dieser Diskussion war eine besondere. Eine Schwester der Gemeinde dort, christlichen Gemeinde dort, hat eine Kinderstunde gehalten und die Kinder in der Bibel unterrichtet. Und dann sind die Kinder in die Schule gegangen und dann hat der Pfarrer oder der Religionslehrer irgendetwas über die Bibel gesagt und die Schüler haben gesagt, das stimmt nicht. Die Frau sowieso, die Hanni, die hat gesagt, in der Bibel steht es anders. Und da ist ein riesen Aufruhr entstanden, weil Lehrer lassen sich nicht gerne hinterfragen. Und der Landesschuldirektor ist gekommen, Zeitungsartikel sind geschrieben über die Sekte und die Kindergehirnwäsche und Bibel altmodisch und hin und her. Und es ist richtig, diese Stadt war richtig in Aufruhr. Und der katholische Pfarrer hat sich bemüht, etwas Frieden hineinzubringen und hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, wo ein Psychologe war natürlich da, Diplompsychologe, ein katholischer Theologe, der katholische Pfarrer und ich war da und die Leute konnten mir Fragen stellen aus der Öffentlichkeit. Anwesend waren im Pfarrersaal hauptsächlich Lehrer, weil die hat das am meisten betroffen und die Fragen waren natürlich irgendwie alle sehr giftigen Unterton. Und da hat mich eine Frage betraf die Hölle, ja. Und die ging ungefähr so und sagte, ja, stimmt das, dass Sie in Ihren Gemeinden Ihren Kindern von dieser mittelalterlichen Hölle erzählen und so weiter und sie so psychisch schädigen und so weiter. Und dann sage ich, ja, wir sind hier im Pfarrsaal. Ich nehme an, die meisten von Ihnen würden sich als Christen bezeichnen. Und wie wir wissen, ist die Grundlage von unserem christlichen Glauben die Bibel. Und dann habe ich Offenbarung 20, 11 bis 15 vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, wie deuten Sie diese Bibelstelle? Und dann sagt er, ja, das ist bildhaft zu verstehen, das müssen wir alles bildhaft verstehen. Und dann sage ich, ja, ja, das ist ein Bild, schon klar. Aber von was spricht denn das Bild? Und dann war das so in dem Pfarrersaal, da war es ganz ruhig. Selbst der Diplompsychologe, der sehr oft unterbrochen hatte, wenn gesprochen wurde, der hat nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie lange, eine Minute, aber absolute Stille. Ja, wenn es ein Bild ist, okay, von was spricht denn dieses Bild? Die Apostel benutzten zwar nicht den Ausdruck der Hölle, aber sie sprachen an vielen Stellen ebenfalls von der Verdammnis der Verlorenen. 2. Thessalonicher 1,8. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke. Ich denke, oft ist uns die Verlorenheit der Ungläubigen nicht vor Augen. Speziell nicht, wenn er in seinem BMW Cabrio oder was er hat mit Sonnenbrille uns von der Plakatwand entgegenlascht, wenn er glücklich scherzend in einer Talkshow auftritt, wenn er vielleicht auf der Karriereleiter uns schnell rechts oder links überholt. Dann ist uns oft nicht bewusst, auf welches Ziel diese Menschen eigentlich zugehen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Johannes 19, Vers 10. Es steht nicht, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu retten. Zu retten, was verloren ist. Ja? Nicht nur einfach zu retten, sondern zu retten, was verloren ist. Und ich denke, das ist eigentlich das Ziel dieses Vortrags, dass wir beginnen, uns damit einfach ganz klar auseinanderzusetzen und vor Augen zu führen. Und ich möchte noch einen Abschnitt durchgehen, der sehr deutlich ist und den genauer mit euch durchgehen, in Lukas 16, Vers 19. Diese bekannte Geschichte von diesem reichen Mann und Lazarus. Diese Geschichte ist so genial, weil sie uns zwei Menschen auf dieser Welt zeigen und weil Jesus dann den Vorhang beiseite zieht und uns diese selben Menschen in der jenseitigen Welt zeigt. Der Zusammenhang, in dem Lukas diese Geschichte schildert, ist folgender. Jesus hatte gelehrt, dass man nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen kann. Dass man sich entscheiden muss, ob man Gott dient oder dem Mammon. Und dass man von dem ungerechten Mammon nehmen soll und sich Freunde machen, damit sie einem aufnehmen in die ewigen Hütten. Und im Gegensatz zu vielen Christen in den Bibelstunden hatten die Pharisäer, die zugehört haben, genau verstanden, was Jesus sagen wollte. Die haben verstanden, dass er sagen wollte, ihr sollt von eurem Geld nehmen und es armen Leuten geben oder sowas. Gell? Und sie waren natürlich empört. Und wir lesen, die Pharisäer, die geldliebend waren, die hörten ihn und sie verhöhnten ihn. Bah, das ist ein Wahnsinn. Der meint doch nicht wirklich, wir sollten von den Segen, den wir von Gott bekommen haben, diesen unnützen Menschen was weitergeben. Ja? Und schon gar nicht wegen der Ewigkeit und mit dem Himmel und so. Ja? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und er schildert von einem reichen Mann. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Und er stellt hier in wenigen Worten, skizziert er ein Bild. Und er lässt gleich die Fantasie schweifen, er spricht von einem reichen Mann, beschreibt nicht näher, worin sein Reichtum genau bestanden hat. Es bleibt unserer Beobachtung überlassen, welchen Annehmlichkeiten und welchen Luxus der Reiche sich im ersten Jahrhundert gegönnt hat, ob seine Kutschen besonders gepolstert oder gefedert waren oder ich weiß nicht was. Er sagt nicht, ob er sich den Reichtum erwirtschaftet hat oder ob er ihn geerbt hat, aber auf jeden Fall, er konnte ihn das ganze Leben bewahren. Und er lebte nach dem Prinzip, Kleider machen Leute, Purpur, die Kleidung der Könige. Nicht jeder durfte damals Purpur tragen, das waren nur ausgewählte Personen, die Purpur tragen durfte. Wir können das in Salzburg ja sagen, weil in Salzburg haben sich die Erzbischöfe auch in Purpur gekleidet. Und das durfte ja auch sonst niemand tragen, nur die Erzbischöfe durften Purpur tragen. Und nicht andere Bischöfe und so weiter. Auf jeden Fall Purpur, die Kleidung der Könige, feine Leinwand, weiße Baumwolle, vermittelt Reinheit, trugen damals die Priester. Und so gemäß der Kleidung des ersten Jahrhunderts War das ein Mann mit hoher Position in der Gesellschaft und vielleicht auch religiöser Position? Dieses weiße Kleid hatte er auch priesterliche Funktion, weiß nicht in welche Richtung. Fröhlich alle Tage heißt es. Keine Schicksalsschläge, die ganze Familie gesund, die Kinder kamen voran, meisterten das Leben vorbildlich, Krankheit, Leid. Kannte er nicht, war immer gesund, fröhlich alle Tage seines Lebens. Und hier kommt schon ein besonderer Touch hinein. Wie kann man in einer Welt, in der es so viel Leid gibt, alle Tage fröhlich sein? Was muss man da für Mensch sein, wenn man gar jeden Tag fröhlich sein kann? Natürlich, Freude ist ein Teil des Lebens. Man braucht Freude, man muss auch einmal das locker sehen können. Aber alle Tage fröhlich? Offensichtlich hat ihn das Leid der Mitmenschen nicht berührt. Prunk. Alle Tage fröhlich und im Prunk. Nicht nur Kleider, Haus, Einrichtung, Kutschen, Hundehütte, weiß nicht was. Luxus pur, alles repräsentativ. Ja, sicherlich Bedienstete, Einladungen, Feste, alle Tage fröhlich und im Prunk. Vers 29 lesen wir, dass er Mose und die Propheten hatte. Das heißt, er war Teil des jüdischen religiösen Systems. Er hatte eine Bibel, er war im rechtgläubigen jüdischen System eingebunden, er war kein Heide, er war in dem Sinn kein Gottloser. Sicherlich war er jeden Sabbat in der Synagoge, sicherlich interpretierte er seinen Reichtum als den Segen Gottes, denn Abraham hatte viele Viehherden und so weiter und er wurde gesegnet wie Abraham. Wenn er nicht richtig lag, wer dann? Und niemals wäre er auf den Gedanken gekommen, dass er mit Gott ein Problem haben könnte. An seiner Hauseinfahrt lag ein kranker, armer Bettler. Offensichtlich konnte er sich nicht völlig von dem Leid in dieser Welt trennen und abschotten. Ja, wenn vornehme Gäste kamen, hatte er vielleicht geschaut, dass der Lazarus wegkommt, die Hunde rausgehetzt und so, dass der nicht da ist. Es ist doch ein bisschen peinlich, wenn der Herr Bürgermeister kommt und dann ist gerade vor der Eingangstür dann der Lazarus. Das lässt sich nicht so gut feiern nachher. Ja. Ich habe gelesen, dass wenn in Sydney in Australien die Olympischen Spiele waren, dann hat man im Vorfeld, so einen Monat vorher, alle Penner, alle Obdachlosen aus der Stadt entfernt, sie weit weg nach Nordaustralien gebracht, hat sie in Hotels untergebracht für die Zeit der Olympiade, sodass wenn die ganzen Kameras der Welt auf Sydney gerichtet werden, dass man nicht zufällig einen Penner oder sowas sieht. So wollte man sich doch nicht präsentieren. Ja? Man wollte das weghaben. So gibt es nicht bei uns. Ich weiß nicht, ob das der Reiche so gemacht hat, aber das kann ich mir gut vorstellen. Wir lesen nichts davon, dass er irgendwie versucht hätte, diesem Armen zu helfen, einen Finger gerührt hätte. Vielleicht hatte er gesagt, ah, der ist ja selber schuld und so weiter. Der hat es ja selber, der hat es ja nicht anders verdient. Und dann skizziert Jesus das Bild des Armen, den ich schon hier erwähnt habe. Und es heißt, ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und begehrte sich von den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Arm. Arm nicht im Sinne eines Europäers, sondern arm in einem besetzten Land ohne Sozialsystem. Obdachlos, arbeitsunfähig, einziger Ausweg, betteln, auf die Barmherzigkeit der anderen Menschen angewiesen zu sein. Niemand von uns hat das wahrscheinlich bis jetzt erlebt, dass man nichts zu essen hat, es sei denn, dass jemand meine bettelnde Hand füllt. Aber wenn man auf die Barmherzigkeit der Menschen angewiesen ist, dann geht man nämlich oft leer aus. Und so begehrte er aus dem Müllhaufen des Reichen, aus dem Abfall des Reichen sich zu sättigen. Bah, was da weggeschmissen haben. Gestern haben sie wieder Fest gehabt. Aber es heißt, er begehrte. Die haben ihn nicht hinlassen. Da haben sie die Hunde rausgeschickt. Die wollten den nicht haben. Der wollte nur etwas von dem, was weggeworfen wurde. Er begehrte. Voller Geschwüre. Bei dieser ungesunden Ernährung ist kein Wunder, diese unregelmäßige Kost, dass er krank wurde. Natürlich gab es keine ärztliche Versorgung für ihn oder irgendwelche Pflege und dadurch wurde er noch mehr geschwächt, kraftlos, in Schmerzen, einsam, voller Geschwüre. Liegt er da, den hygienischen Zustand können wir uns auch vorstellen von dem Mann. Vielleicht hätte auch der ein oder andere von uns die Nase gerümpft, wenn er beim Lazarus vorbeigegangen wäre. Dadurch wurden seine Entzündungen und Geschwüre noch schlimmer. Die Straßenköter haben ihm nichts getan, die haben nur seine Geschwüre geleckt und er hatte keine Kraft, sie zu verjagen. Ein Außenseiter, verarmt, bedeutungslos, in der Gesellschaft ganz unten angekommen. Das Leben hatte Lazarus übel mitgespielt. Manche Menschen fallen auf die Butterseite des Lebens. Alles geht gut. Bei anderen scheint, dass selbst Gott gegen sie ist. Es scheint, dass Gott auf der Seite der Starken ist. Das Leben ist ungerecht. Viele, die in der dritten Welt geboren sind, hatten nie Möglichkeit nach einer richtigen Ausbildung, nie gesunde Ernährung, nie ausreichend medizinische Versorgung, nie einen Arbeitsplatz, bei dem sie nicht ausgebeutet wurden, nie Trinkwasser, das sauber war und so weiter. Was für eine Chance hast du im Leben, wenn du dort zur Welt kommst? Da ist ein Erdbeben, es zerstört gerade die Häuser der Leute im armen Viertel. Das Leben ist ungerecht. Und so hat der Lazarus die schlechte Seite des Lebens kennengelernt. Und diese Ungerechtigkeit des Lebens ist täglich vor unseren Augen, wenn wir sie sehen wollen. Manche Menschen hinterfragen Gott, Gottes Liebe wegen der frappanten Ungerechtigkeit um uns herum. Aber diese Ungerechtigkeit ist nicht die ganze Realität. Es gibt noch eine andere Realität. Der Name Lazarus heißt nämlich, Gott ist Helfer. Gott ist Helfer. Und in der hebräischen Kultur drücken Namen viel mehr aus, als wie das einfach nur schön klingen oder so wie bei uns, sondern sie drücken das Lebensmotto dieses Menschen aus. Bei Jakob heißt ja Überlister. Und der Esau beschwert sich bei seinen Eltern. Ah, drum habt ihr ihn Jakob genannt. Jetzt hat er mich schon zweimal überlistet. Das war charakteristisch für sein Leben und so war charakteristisch für das Leben von Lazarus. Gott ist Helfer. In all dieser Welt der Ungerechtigkeit, in dieser Welt der Herzlosigkeit, warf dieser Mann sich auf Gott und irgendwie in seiner Armut hat er Gott erfahren und konnte sagen, Gott ist Helfer. Wir können uns den Spott des Reichen vorstellen, der sagt, Gott ist Helfer, ich habe ein anderes Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und so auf dieser Welt schien das zweite Motto besser. Die Armen, sagt Jakobus, denen ist es geschenkt, reich im Glauben zu sein. Die armen Menschen, irgendwie, die gläubig sind, die erfahren Gott viel direkter als die Reichen. Und da muss ich schon fast sagen, als wir Reichen. Der Arme ist in den alltäglichen Grundbedürfnissen auf Gott geworfen. Ohne Gott kommt er nicht durchs Leben. Er hat keine menschliche Hilfe. Er fleht zu Gott und er betet sogar, gib mir mein tägliches Brot. Heute. Ich brauche nur heute was zu essen. Und irgendwie fallen die Umstände so und er sagt, danke Gott, es hat wieder geklappt. Und er ist reich im Glauben. Lazarus sagt, Gott ist Helfer, reich im Glauben. So, hier malt Jesus ein Bild vor Augen, das in dieser Welt uns nur allzu bekannt ist. Reich und arm, gesund und krank, fröhlich und einsam, geehrt und verachtet, gottesfürchtig und gottlos nebeneinander, Seite an Seite. Aber es gibt noch eine Realität, auf die Jesus hier hinweist. Und eine Realität, die wir oft vergessen. Tod und Ewigkeit. Natürlich, in jedem Ort gibt es einen Friedhof. Und man sollte eigentlich den Tod nicht vergessen oder verdrängen können. Man ist täglich daran erinnert oder fast täglich, wenn man daran vorbeigeht oder vorbeifährt. Und so kommt der Tod auch für Lazarus, Vers 22 ist. Geschah aber, dass der Arme starb. Ja, er starb eher als der Reiche. Das ist kein Wunder. Ja. Er starb eher als der Reiche. Jesus zieht jetzt den Vorhang für uns zur Seite und zeigt uns, was passiert nach dem Tod von Lazarus. Und er lässt uns über die Todeslinie hinüberschauen. Und wir sehen dann den Lazarus und auch den anderen Mann, der uns vorgestellt hat, auf der anderen Seite. Und unser Problem ist, dass wir oft nur diese Seite hier anschauen. Aber das Leben ist ein Ganzes, lernen wir hier, auf dieser Seite und auf der anderen Seite. Und wenn wir das Leben nur beurteilen, wenn wir diese Seite anschauen, dann lassen wir ein ganz wichtiges, ja, den Großteil oder das Eigentliche weg. Und wenn wir Gott beurteilen, nur auf der Grundlage dessen, was hier auf dieser Welt passiert, dann haben wir nicht das vollständige Bild. Das Leben vor und nach dem Tod ist eine Einheit. Wir haben nachher dieselbe Persönlichkeit und dieselben Wesenszüge. Und deshalb müssen wir das Leben als Ganzes betrachten. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in Abrahams Schoß. Kein Arzt, kein Platz im Krankenhaus, keine Medikamente, er starb einfach. Wir lesen nichts von einer Beerdigungsfeier bei Lazarus. Vielleicht gab es auch irgendeine karitative Organisation, die das erledigt hat. Aber wir lesen hier, er wurde von den Engeln getragen. Lazarus lebt weiter. Lazarus ist nicht tot, der Leib ist tot. Nach seinem Tod kommt eine himmlische Eskorte, begleitet seine leidgeprüfte Seele in den Himmel. Für ihn gibt es dort einen reservierten Platz, aufgehoben, extra für ihn, ein Begrüßungskomitee, ein Willkommensgruß. Er war dort bekannt, der Name war angeschrieben. Er hatte schon reserviert, ja, Platzkarte. Hier auf dieser Erde hat er kein Dach über den Kopf. Für ihn gibt es einen zubereiteten Platz. Er war im Schoße Abrahams, heißt es hier. Ja, das dürfen wir uns jetzt, ist ja auch ein bildlicher Ausdruck natürlich, dürfen wir uns nicht buchstäblich vorstellen. Also das hat man gesagt, wenn jemand einen Ehrenplatz zugewiesen bekommen hat, vielleicht zur Rechten des Gastgebers, dann hat man gesagt, der sitzt im Schoße des Königs, ja, wenn er rechts neben dem König sitzen durfte. In diesem Sinn hatte Lazarus einen Ehrenplatz bei Abraham. Was muss es wohl für ihn bedeutet haben? Hier einsam, die Leute mieden ihn, machten einen Bogen um ihn. Dort wird er getröstet, lesen wir in Vers 25, auf diesem Ehrenplatz. Und diese Herrlichkeit des Himmels ließ ihm all den Kummer und das Leid vergessen. Er hegte weder Groll noch Bitterkeit wegen seines erbärmlichen Lebens. Er wurde getröstet. Kein Wort der Anklage des Gott gegenüber. Er sagt nicht, oh Gott, warum hast du gerade mir und so weiter. Nein, keine Fragen, gar nichts, nur Zufriedenheit, nur Trost, nur Freude. Und dann, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und hier habe ich mir dieses Wort auch groß, dick, fett angestrichen und unterstrichen. Auch der Reiche starb. Auch er konnte nicht verhindern, dass er stirbt. Sein Besitz konnte den Tod nicht verhindern. Und allein diese Tatsache relativiert schon den ganzen Wert materieller Güter. Auch er, der Reiche, muss aus dieser Welt. Seine Ärzte konnten nicht verhindern, dass er stirbt. Ich habe gelesen von einem reichen Amerikaner, er hatte glaube ich, 100 Ärzte versammelt bei ihm, als er in dieser Nacht, als er starb. Alle mussten zuschauen, ja, wie er starb. In diesem Wortchen auch, da liegt so viel drin. Auch wenn er nie ernstlich über seinen Tod nachgedacht hat, auch wenn er auf die andere Seite geschaut hat, als er beim Friedhof vorbeigefahren ist, auch wenn er dachte, dass er dieses und jenes noch tun möchte, auch wenn er dachte, die Welt dreht sich nicht ohne ihn, ohne ihn geht's nicht mehr weiter, auch wenn er alles versucht hat, das zu verhindern, auch er muss gehen und keine Macht der Welt kann das verhindern. Aber für den Reichen, lesen wir, gab es hier ein Begräbnis. Er wurde begraben. Schöner Grabstein, Kränze, vielleicht ein kleines Monument, eine Musikkapelle, Ansprachen, bei der die Verdienste für die Öffentlichkeit gewürdigt wurden. Eine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens war gestorben. Welch ein Verlust, wie soll es jetzt nur ohne ihn weitergehen? Das wird man nie wirklich verkraften können und so weiter. Wir kennen ja diese Grabreden. Er starb und wurde begraben. Aber es geht weiter, wie wir bei Lazarus schon gesehen haben. Und im Jenseits kommt es zur Ernüchterung. Und als er im Hades, im Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Trotz des schönen Begräbnisses ist er jetzt in Qualen und vor allem bedeutungslos. Nicht einmal sein Name ist erwähnt. Er hat keinen Namen, denn er war nicht in das Buch des Lebens eingetragen. Hier war er der Reiche. Nun waren die Güter weg. Was bleibt, war nur mehr ein Du, ein Er. Ein Mensch, der nie in eine Beziehung zu Gott getreten war, ist im Jenseits bedeutungslos. Und welch eine Umkehrung des Bildes. Es heißt hier, er schlug im Totenreich die Augen auf. Jetzt gingen ihm sozusagen die Augen auf. Jetzt wusste er, dass die Hölle kein Märchen war, aber jetzt war er drinnen. Er sieht Lazarus von fern und Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Hier hat er so getan, als ob er den Lazarus nicht kennen würde. Er erkennt ihn sofort wieder. Er erkannte sogar Abraham sofort, obwohl der wahrscheinlich 2000 Jahre vor ihm auf dieser Erde gelebt hat. Hier kannte er ihn nur aus der Bibel. Und jetzt gingen ihm die Augen auf. Im Jenseits hat er einen ganz klaren Blick, wie die Verhältnisse wirklich sind. Und jetzt merkt er, in welcher Pein, in welcher Qual er war in dieser Flamme. Der Körper lag im Grab. Worin bestand diese Pein? Ja, sie musste seelischer Natur sein. Und wir wissen ja, dass seelische Qualen schlimmer sind als körperliche Leiden. Ich leide Qual in dieser Flamme. In seiner Seele brannte eine furchtbare Flamme. Man kann körperliche Schmerzen ertragen, wenn man seelisch irgendwie im Gleichgewicht ist. Ja? Aber seelische Schmerzen, einen gedrückten Geist, heißt es in der Bibel, wer richtet ihn auf? Der Wurm der Verzweiflung nagte unaufhörlich an diesem Mann. Er ist an diesem Ort des Weinens und des Zähneknirschens, der unauslöschlichen Flamme, in dem Ort des Verderbens, der Abscheu. Er sieht sich hinausgeworfen wie Abfall, ausgestoßen von Licht, Freude und Gemeinschaft, von allem Glück und allem Schönen. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner. Ich weiß nicht, ob er im Leben jemals dieses Wort gebraucht hat, erbarme dich meiner und sende Lazarus. Ja. Sein erster Wunsch im Jenseits ist nicht das Schicksal wenden, sondern nur irgendwie ganz, ganz wenig zu lindern. Ja, den Finger in das Wasser tauchen, die Spitze der Zunge zu berühren, ist ja wirklich die minimalste Kleinigkeit. Er sagt, nur ganz, ganz wenig Barmherzigkeit möchte ich. So wenig, aber so gibt es nicht ein bisschen Barmherzigkeit für mich. Gibt es nicht ein bisschen Erbarmen für meinen Zustand? Gibt es das? Barmherzigkeit hat er selbst auf der Erde nie geübt. Lazarus war an seinem Tor gelegen. Er sagt nicht, die Situation ist ungerecht. Er sagt nur, ich möchte ein bisschen Barmherzigkeit. Finger ins Wasser tauchen und rüber und schnell meine Zunge spitze Bisse berühren. Ein ganz wenig gibt's das für mich. Er war sehr bescheiden jetzt, der Mann, der in Luxus und Prunk und fröhlich gelebt hat. Es scheint, dass seine Qual mit seiner Zunge in Zusammenhang stand. Natürlich, sein Leib, seine tatsächliche Zunge, seine Augen, das ist ja im Grab. Es ist seine Seele. Aber es scheint, dass seine Leiden mit seinem Reden, mit seinen Worten in Zusammenhang stehen. Vielleicht hat er große Reden geschwungen, auch über die Hölle. Da gibt es ja nicht wenige, die sich über die Hölle lustig machen und das wirklich verachten. Und wenn sie dann drinnen sind, wird jedes dieser Worte auf der Zunge brennen. Lazarus soll ihm helfen, ausgerechnet Lazarus. Und die Antwort von Abraham ist äußerst aufschlussreich. Kind, gedenke, und er ist offensichtlich ein Nachkommen Abrahams, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt wird er getröstet, du aber leidest Pein. Zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und noch die, welche von dort zu uns rüberkommen wollen. Das Schicksal ist unablässlich und unabänderlich besiegelt. Es kann weder geändert noch gelindert werden. Lieber Freund, mein Kind, er ist ein Nachkommen Abrahams. Abraham sagt, es gibt nicht so viel Änderung der Situation, nicht so viel Erbarmen, nicht so viel Barmherzigkeit für dich, der du diese Seite gewählt hast. Die Kluft ist festgelegt. Es gibt keinen Läuterungsort. In diesem Leben entscheiden wir, wo wir die Ewigkeit verbringen. Hier fallen die Würfel unabänderlich, endgültig. Es ist verfügt und man muss sich fügen. Jede Auflehnung ist unmöglich, hier kein Ausweg möglich. Aber er argumentiert weiter mit Abraham. Er hat noch einen Wunsch. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn, diesen Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Er wollte seine Brüder warnen. Ihm war offensichtlich bewusst, dass seine Brüder auf dem Weg in die Hölle sind. Er sagt es ungeschminkt, er sagt, sie sind die nächsten Kandidaten, sie kommen als nächstes dran. Wieso wusste er das so genau? Ja, die Augen waren ihm aufgegangen. Er hatte eine klare Sicht. Und er lebte, wie sie leben. Und er wusste, das ist ihre Zukunft. Lazarus soll eindringlich warnen. Offensichtlich haben seine Brüder den Lazarus auch gekannt. Das ist schon interessant, in der Ewigkeit wird man wieder konfrontiert mit dem, was man hier vergessen wollte oder mit dem man sich hier nicht konfrontieren wollte. Wird sein Wunsch zur Evangelisation seiner Brüder erfüllt? Nein. Abraham sagt nein. Er spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie dieselben hören. Und das ist, worauf ich heute Abend eigentlich hinaus will. Hörst du den Ruf zur Evangelisation aus der Hölle? Aus den Gräbern? Dieser Mann ruft laut. Er sagt, bezeuge ernstlich, warne sie, dass sie nicht dort landen, wo ich gelandet bin. Dieser Ort ist so schrecklich. Es ist so ein eine Abscheu dort zu sein, dass wenn ein Mensch dort ist, er auf keinen Fall möchte, dass irgendwer doch dorthin kommt. Er ist ein gewaltiger Evangelist. Er will, dass niemand dorthin kommt. Ich habe jetzt Bekanntschaft gemacht mit einigen Leuten, eine Familie, wobei sich ein Ehepaar für das Evangelium öffnet, und die haben mich auch eingeladen, zu der anderen Teil der Familie zu sprechen, über Glauben, Bibel und so weiter. Und da sind einige ganz forsche junge Männer dabei, und die sagen, ah, die Hölle, das wird wohl toll sein, da sind die ganzen Prostituierten und Huren, da kann es nicht schlimm sein. Und wenn man so die Bibel kennt und dann hört man Leute so sprechen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gibt es da so einen Zucker. Mich zuckt es so durch den ganzen Körper, wenn ich das höre, wie Leute solche Sachen sagen. Er ruft laut. Er sagt, er soll ihnen ernstlich bezeugen. Alle, die in der Hölle sind, die würden liebend gerne evangelisieren. Ihr sehnlichster Wunsch wäre, ihre Verwandten, ihre Bekannten, ihre Freunde zu warnen, und sie unterstützen jede evangelistische Aktion, die wir machen. Es gibt den Satan, der will uns hindern, aber wir können ganz sicher sein, dass alle, die in der Hölle sind, froh sind für jede Evangelisation, die wir durchführen. Sie wünschen, dass ihre noch lebenden Angehörigen ein ernstliches Zeugnis erfahren. Die Botschaft soll dringlich, äußerst dringlich an sie gerichtet werden. Sie würden am liebsten alles in Bewegung setzen. Wenn sie zurückdürften, würden sie keine Mühe scheuen, die Menschen zu warnen. Sie würden sich nicht abhalten lassen, weder durch Vergnügung, noch durch Arbeit, noch durch Spott, durch irgendetwas. Sie würden ernstlich bezeugen, sie würden mit allem Nachdruck bezeugen, ihr Leben hätte nur einen Sinn und nur einen Zweck. Ihr Dasein auf dieser Erde wäre nur auf ein einziges Ziel ausgerichtet, Menschen zu warnen, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Menschen ins Gewissen zu reden, dass sie nicht dorthin kommen. Aber Abraham weist den Wunsch zurück. Sie haben Mose und die Propheten. Die Toten müssen bleiben, die in der Verdammnis sind, müssen sein, wo sie sind. Sie würden gerne einen Lazarus schicken, aber der Lazarus darf nicht kommen. Warum nicht? Abraham sagt, es gibt ein Zeugnis auf dieser Welt. Das Zeugnis reicht. Da ist die Bibel. Und dort steht es genau drinnen. Und dort sind die Gläubigen, die können die Bibel erklären und die können Zeugnis ablegen von dem, was in der Bibel steht. Sozusagen, Abraham sagt, ja, sie haben ja die Bibel und sie haben die Gläubigen. Wir brauchen kein weiteres Zeugnis. Und das muss auch im Klaren sein. Gott will, die Mensch wird niemand aus den Toten schicken, wird keinen Engel schicken, er will uns verwenden. Aber der Verdammte argumentiert weiter, Vers 30. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht. Wir müssen was Besonderes machen für meine Brüder. Von den Toten muss jemand kommen, dann werden sie Buße tun. Der Mann argumentiert weiter mit Abraham. So dringend ist sein Anliegen, er gibt sich nicht zufrieden. Dieses Anliegen ist größer als seine körperliche Schmerz. Als er um Barmherzigkeit flehte, dass die Zunge gekühlt würde, und Abraham sagt, nein, akzeptiert das sofort. Als er sagt, nein, wir schicken den Lazarus nicht zum Evangelisieren, sagt er, na, Abraham, du weißt nicht, wie es auf dieser Erde zugeht, das war zu deiner Zeit ganz anders, aber bei uns heute, ach, das nimmt doch niemand ernst, wenn da jemand aus der Bibel vorliest. Abraham, es muss schon einer von den Toten kommen. Du weißt nicht, wie ich habe das auch alles. Ich habe Sabbat für Sabbat, habe ich es gehört. Aber Abraham, schick jemand aus den Toten. Bitte schick jemand, dann werden sie Buße tun. Buße. Puh. Er weiß, was er hätte tun sollen. Wie hätte es verhindern können? Er wusste also Bescheid. Er wusste, was die Propheten sagen. Und Abrahams endgültige Antwort lautet, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Es gibt kein anderes Zeugnis für sie. Mit anderen Worten, es gibt kein anderes Zeugnis als die Schriften. Und dieses Zeugnis muss reichen. Das genügt, damit Menschen Rettung finden. Und ich möchte uns heute Abend fragen, glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Glaubst du, dass Menschen, die nicht Buße tun, die sich nicht bekehren, dass sie verloren gehen? Glaubst du, dass die Verlorenen in diesem schrecklichen Zustand sind, wie die Bibel ihn beschreibt und wie wir heute Abend ihn ganz kurz durchgenommen haben? Glaubst du das? Ich nehme an, du sagst ja. Wir haben das in der Bibelstunde durchgemacht. Der Gemeinde predigen wir das. Aber meine Frage ist, glaubst du es wirklich? Wenn wir es wirklich glauben, dann werden wir aktiv werden und um Seelenheil anderer Menschen uns kümmern. Ich denke, es ist nicht eine Frage der Methodik und ich weiß nicht wie und so weiter, sondern wenn ich das wirklich glaube, dann mache ich was. Ja? Wenn ich weiß, dass da draußen 5 Terroristen sind mit der Maschinenpistole, ich weiß das, ja, sage ich euch das doch. Das sage ich euch das doch. Irgendwie, was versuche ich zu verhindern, wie, weiß ich nicht. Ich versuche doch verhindern, dass ihr da rausgeht. Das ist ja ganz normal, nicht der Einzige bin, der das weiß. Da muss ich nicht lange nach Methoden überlegen, wie soll ich es denn ihnen jetzt sagen, dass sie ja nicht da rausgehen. Ich mache das einfach. Und ich denke, die Schwierigkeit, die wir haben in der Evangelisation, ist, dass wir einfach nicht wirklich überzeugt sind und nicht wirklich erfasst sind von der Tatsache, die Bibel darüber lehrt. Und Jesus lehrt mit den stärksten Worten, die es überhaupt gibt, dass er warnt davor, wo Menschen hingehen, die nicht glauben. Jeder, der den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber wer nicht glaubt, er hat den Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, damit er nicht dorthin kommt. Das ist die Kehrseite des Verses. Ich muss öfters leider auch Beerdigungen halten und ich bin auch dann meistens schon früher dort am Friedhof. Ja, und dann gehe ich so durch den Friedhof und schaue ich die Grabsteine an, schaue die Grabinschriften an. Hausbesitzer steht in Salzburg öfters drauf, wenn jemand, Franz Huber, Hausbesitzer. Er besitzt ja kein Haus mehr, denke ich mir. Und dann denke ich mir, wenn dieser Franz Huber jetzt, oder wie er heißt, zu mir was sagen könnte, was würde er mir sagen? Und wenn er nicht errettet ist und nicht beim Herrn Jesus ist, was würde er mir sagen? Vielleicht macht dir das einmal. Mach einmal einen Spaziergang durch den Friedhof. Schau dir die Grabsteine an, die Inschriften, und überlege, ob dieser Mensch eventuell aufgrund dessen, was da oben steht, den Herrn Jesus gekannt hat als seinen Herrn und Heiland. Und wenn nicht, was wohl dieser Mensch zu dir sagen würde, was er dich bitten würde, wenn er könnte. Morgen wollen wir dann genauer darüber nachdenken, was unsere Aufgabe ist in der Evangelisation.